Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Muschel Drost, herzlich willkommen. Es klingt despektierlich, ist aber wahr. Für einen Künstler kann es lukrativer sein, einen Ausstellungsraum zu putzen, als seine Kunst dort zu zeigen. Denn fürs Putzen wird man bezahlt, für die Ausstellung nicht. Das ist zumindest die Regel. Kein Witz. Helfen könnte eine Ausstellungsvergütung. Über die sprechen wir in dieser Sendung genauso wie über die Kunst selbst. Über eine Ausstellung mit lebenden Tieren etwa. Oder über die Zeitlosigkeit von Molière. Und über ein neues Theaterstück, das gestern am Berliner Ensemble Premiere hatte. Neu ist in diesem Fall allerdings nur die Form. Der Text selbst erschien 1964. Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch. Darin probiert der Erzähler Geschichten an wie Kleider. Einige Geschichten sind es, in die Gantenbein schlüpft, beziehungsweise die er erzählt. Und in einen Theatermonolog hat dieses Buch jetzt der Intendant des Berliner Ensembles Oliver Rehse verwandelt. Die Kleider bzw. Geschichten hat sich einer der bekanntesten deutschen Schauspieler angelegt, Matthias Brandt. Und nach vielen Jahren in Kinofilmen oder im Fernsehen, etwa im Polizeiruf, feiert er mit dieser Rolle seine Rückkehr auf die Bühne nach 20 Jahren. Barbara Behrendt war dabei.
Da steht er in einem großen, sich ins Schwarz verflüchtigenden Guckkasten, umrahmt von Neonleuchten, die mal blau, mal rosa, mal grün aufstrahlen. Wir schauen Matthias Brandt beim Neusortieren der Gedanken zu. Als Erzähler des Gantenbein-Romans probiert er Geschichten aus, die sein Leben sein könnten.
Ich stelle mir vor, mein Leben mit einer großen Schauspielerin, die ich liebe und daher glauben lasse, ich sei blind. Unser Glück infolgedessen. Ihr Name sei Lila.
Der neongerahmte Kasten lässt die Bühne wie ein von innen holzgetäfelter Fernseher wirken. Als Schauer brannt uns noch immer aus der Mattscheibe entgegen. Als Hans von Meufels war er ein Polizeirufkommissar aus gutem Hause, der sich in seine Einsamkeit zurückzieht, dem jedoch stets im Gesicht geschrieben stand, dass es noch vieles zu enträtseln gäbe. Dieses sichtbare Denken beim Sprechen zeichnet sein Spiel nun auch auf der Bühne aus. Die langen Reflexionspausen wirken mitunter zu affektiert, doch es entsteht ein psychologisches Spiel in vielen Variationen, die auch Max Frischs Selbstironie nicht missen lassen. Tragikomisch ist es schon im Roman, wenn Enderlin nachts die Schublade seiner Frau aufbricht und lange braucht, bis er in den dortigen Liebesbriefen seine eigenen erkennt. Brandt kostet den Moment der Überführung nun voll aus.
Diese Ekstase der Passion. Bald, stopp, übermorgen Abend, stopp, bald, stopp, nur noch 2 Tage, stopp. Na ja! Er durstet nach einer Ungeheuerlichkeit. Aber was er findet? Deine Stimme gestern am Telefon, deine Stimme, aber deine Stimme, plötzlich deine Stimme, das ist doch einfach langweilig, Lebenskitsch. Wenn Svoboda nicht will, dass wir einander schreiben, dann will ich. Wieso Svoboda? Das würde heißen, dass es seine eigenen Briefe sind. Das merkst du erst jetzt.
Die Frage der Identität, Frischs Lebensthema, steht über allem. Zentral aber ist der Satz, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte seiner Erfahrung. Wie also erzählen über einen Menschen, wie seine Lebenserfahrungen zu einer Geschichte zusammensetzen? Im posttraumatischen Theater ist die gespaltene Identität nichts Neues. Überall spielen Schauspielerinnen 5 Rollen am selben Abend. Doch Frisch interessiert sich nicht für die Spaltung der Identität, sondern sucht nach deren Zusammenführung. Er lässt seinen Erzähler immer neue Variationen derselben Geschichte erfinden. Die traumatische Erfahrung dahinter ist das Zerbrechen einer großen Liebe. Oliver Rehse hat den Roman auf schmale 24 Seiten verkürzt und arbeitet sich oberflächlich an den Grundthemen ab. Die Verwandlung des Erzählers zu Gantenbein, der vorgibt, blind zu sein, das Zusammentreffen mit der Edelprostituierten Camilla Huber, die Gantenbein vorspielen kann, sie mache Maniküre, der verliebte Enderlin kommt vor, der verlassene Ehemann Svoboda. Eine ästhetische Idee für die Inszenierung des Textes scheint der Regisseur allerdings nicht zu haben. Matthias Brandt zieht verschiedene Accessoires aus den Wänden des Bühnenrahmens, mit denen er das Geschehen illustriert. Kleidungsstücke, die selbstverständlich gewechselt werden müssen wie die Geschichten. Eine Blindenbrille, ein Stock, ein Whiskyglas. Dazu rieselt eine halb jazzige Fahrstuhlmusik durch den Raum. Plump und einfallslos wirkt das, der tastenden poetischen Vorlage wird es nicht gerecht. Es offenbart sich einmal mehr die Krux von Romanadaptionen. Frischs Buch ist ein für sich stehendes literarisches Werk. Will man das Spiel mit Identitätsausformungen fürs Theater fruchtbar machen, muss ein Regisseur eine Form finden, in die sich diese poetologische Suche nach der Erzählung theatral übersetzen lässt. Matthias Brand zeigt auf der Bühne, dass er ein virtuoser Sprecher ist, der jedes Wort verdeutlichen kann, manchmal sogar zur Überdeutlichkeit neigt. Eine Regieleistung ist es dagegen nicht, den zusammengestrichenen Romantext im Neonrahmen von einem Fernsehstar sprechen zu lassen.
Meint Barbara Behrendt. Nur ein Mann auf der Bühne, das wäre ihm viel zu wenig gewesen, dem französischen Nationalkomödianten Molière, der es vom Wanderschauspieler zum Protégé des Sonnenkönigs brachte. Vor genau 400 Jahren wurde er nicht geboren, aber doch getauft. Ein Theatermacher, der wie kein anderer die Schwächen seiner Zeitgenossen genüsslich aufbereitet hat. Religiöse Eiferer, Wichtigtuer, nörgelnde alte oder gefallsüchtige Frauenzimmer. Molière führt sie vor. Manche seiner Stücke erinnern an Screwball-Komödien mit den Mitteln des barocken Theaters. Bezeichnend schon seine Stücktitel. Der Geizige, der eingebildete Kranke, der Bürger als Edelmann, die lächerlichen Damen. Hat Molière Gesellschaftskritik bühnenfähig oder vielleicht sogar hoffähig gemacht? Das habe ich den Theaterwissenschaftler Peter Marx gefragt.
Ich glaube, das kann man schon sagen. Molière ist ja theaterhistorisch betrachtet auf der einen Seite sehr stark beeinflusst durch die italienische Commedia dell'arte, in der es ja auch schon bestimmte Sozialtypen gibt. Aber er hat natürlich dieses dramaturgische Mittel, eigentlich die Masken der italienischen Komödie, auf seine spezifische historische Situation, auf eine Umbruchssituation angewandt, in der die bürgerlichen Schichten sozusagen anfangen, immer wichtiger zu werden. Und insofern, glaube ich, hat er auf eine sehr spezifisch und dramaturgisch raffinierte Weise die Verlustängste, auch die Überambitionen einer Gesellschaft in Bewegung auf die Szene gebracht. Und ich glaube, das ist das, was auch bis heute durchträgt.
Er wirkte ja am Hof von Ludwig XIV., war zeitweise sogar sein Vergnügungsdirektor. Aber Sie haben es erwähnt, seine Stücke spielen fast ausschließlich im bürgerlichen Milieu. Weil man die Adligen nicht in Komödien auftreten lassen durfte, konnte, oder weil es Molière tatsächlich genauso wollte?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also auf der einen Seite gibt es, und die französische Klassik orientiert sich daran, die sogenannte Ständeklausel nach Aristoteles, das heißt, in Komödien dürfen keine Herrscherfiguren auftreten. Das ist natürlich auch eine maskierte Machtinstitution. Gleichzeitig aber ist es Molière ja immer wieder auch gelungen, am Beispiel des Bürgers oder auch des Emporkömmlings Facetten zu kritisieren, bei denen durchaus auch der Adel sich sehr empfindsam auf die Füße getreten fühlte. Also insofern, glaube ich, ist es auf der einen Seite das Befolgen eines bestimmten Modells, aber gleichzeitig auch das Ausloten dieses Modells, um sozusagen das auf die Spitze nehmen zu können, was er kritisieren wollte.
Und natürlich war er auch nicht wohlgelitten, alles andere als das bei der Kirche, durch Stücke wie Tartüffe natürlich als erstes. Könnte man so weit gehen, ihn als eine Art Frühaufklärer auf dem Theater zu bezeichnen? Philosophen wie Voltaire oder Diderot haben ihn später ja sehr geschätzt.
Ich glaube, dass er zu betrachten ist eigentlich in einem weiteren Kontext, der typisch ist für die frühe Neuzeit, aus der er hervorgeht. Und da finden wir auf der einen Seite Elemente, die auf die Aufklärung, auch den Kampf etwa gegen falsche Bigotterie und falsche Frömmigkeit zielen. Auf der anderen Seite aber natürlich ist er schon auch verhaftet in bestimmte, auch intellektuelle Krisen, die mit dieser Zeit einhergehen. Und insofern weist er sicherlich auf das 18. Jahrhundert schon voraus, aber er ist eben sehr klar auch ein Kind des 17. Jahrhunderts mit allen Strömungen, die es durchzieht.
Andererseits ist er ja natürlich auch sehr zeitlos, denn die Typen, die er auf die Bühne bringt, den Heuchler, den Hypochonder, den Wichtigtuer, die Plaudertasche, die sterben wohl nie aus.
Ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was gute Satire immer leistet, dass sie jenseits des historisch-spezifischen auch auf Elemente des sozialen Miteinanders verweisen. Ich würde gleichzeitig aber doch auch gern noch mal den Aspekt betonen, dass es auch damit zu tun hat, dass wir natürlich bis heute an diesem gesellschaftlichen Erbe tragen, das Molière thematisiert. Also insofern sind wir vielleicht ein ganzes Stück auch, selbst unter anderen politischen Umständen, näher dran an diesem 17. Jahrhundert, an dieser Gesellschaft, in der Leute versuchen, ihre Position zu finden, ihre Position zu verbessern, ihre Befindlichkeit entdecken. Also vielleicht ist das sozusagen auf so einer zweiten Ebene auch die Aktualität, mit der Molière zu uns spricht.
Molière ist ja in Frankreich ein Säulenheiliger wie Shakespeare in England. Nur, dass man bei Shakespeare im Original nur wenig Freude hat. Auch als Muttersprachler steht man da vor gewaltigen Herausforderungen, was die Sprache angeht. Wie ist das bei Molière? Ist seine Sprache bis heute verständlich?
Es ist sicherlich ein ganzes Stück näher dran an dem Hochfranzösisch. Man muss aber zwei Faktoren natürlich dabei bedenken. Das eine ist, Molière ist doch ein ganzes Stück jünger als Shakespeare. Und zweitens, dass in Frankreich bereits im frühen 17. Jahrhundert mit der Gründung der Académie Française auch ein Formierungsprozess der Sprache einsetzte, dessen Langzeitwirkung sicherlich bis heute zu spüren ist.
Der Theaterwissenschaftler Peter Marx über Molière. Vor 400 Jahren wurde er geboren, übrigens ganz profan als Jean-Baptiste Poquelin. Molière klingt da natürlich um einiges besser und nicht selten lässt der Klang eines Namens, eines Begriffs diesen bedeutender, wichtiger erscheinen, als er ist. Parlamentspoet ist ein solcher Name. Wie staatstragend, wie bedeutsam, allein schon durch die Alliteration. Parlamentspoet. Unser Korrespondent Jürgen König findet für diese Idee folgendes schöne Wort.
Ein Schmarrn. Die Idee einer, eines Parlamentspoetin, Parlamentspoetin. Merken Sie schon, wie lyrisch das hier daherkommt? Eine Irritation, ein Störfaktor könnte die der Parlamentspoetin, Parlamentspoet sein. Er, sie könnte politische Debatten und Strömungen in Poesie oder Prosa gießen, könnte Brücken bauen, um die Risse in unserer Gesellschaft zu heilen. So hatten es die Autorinnen Simone Buchholz und Mitu Sanyal sowie der Autor Dimitri Kapitelmann in der Süddeutschen Zeitung gemeinsam vorgeschlagen. Was für ein Schmarrn! Welche Poetin, welcher Poet hätte je Risse in der Gesellschaft geheilt? Irritiert nicht der erklärte Verzicht der Bundesregierung auf einen Gesetzentwurf zur Impfpflicht viel mehr als jede Poetin, jeder Poet es je könnte? Sind nicht Bemerkungen von AfD-Größen zum angeblichen Vogelschiss der Geschichte ein viel größerer Störfaktor als noch die erklärtesten »Ich bin ein Störfaktor«-Dichterinnen und Dichter uns je zu stören vermochten? Das waren noch Zeiten, möchte man nostalgisch ausrufen, als ein Heinrich Böll sich mit der Bild-Zeitung anlegte, als ein Josef Beuys einen Klacks Butter zur Kunst erklärte, als ein Christoph Schlingensief in schöner Regelmäßigkeit dazu aufrief, gemeinsam den Wolfgangsee zum Überlaufen zu bringen, jenen See in Österreich, an dem der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gerne Urlaub machte. Das war natürlich alles auch nicht wirklich störend, eher amüsierte es die Republik. An solchen Großen der Kunst, oder muss man korrekt sagen, Größinnen und Großen, egal, an ihnen fehlt es heute, nur deshalb kann je Fraut, jemand ernsthaft auf die Idee kommen, eine Parlamentspoet, Parlamentspoetin könnte tatsächlich, dafür bezahlt von der Bundestagsverwaltung, irritieren, stören, Brücken bauen, Risse heilen und was sonst noch alles, ein Schmarrn. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ist von diesem Vorschlag begeistert. Mit Poesie einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache öffnen, so schrieb sie es auf Twitter, was für eine Formulierung. Sollte das Parlament nicht schon jetzt von lebendiger Sprache geprägt sein, ganz ohne Parlamentspoet, Parlamentspoetin? Sehr geehrte Damen und Herren des Bundestagspräsidiums, laden Sie, wo immer es sinnvoll und möglich ist, Dichterinnen und Dichter aus der ganzen Welt in den Bundestag ein. Für irritierende, störende, brückenbauende Reden zu einem richtigen Thema aus gegebenem Anlass. Alles andere wäre Politkitsch allererster Qualität.
Und der hat uns gerade noch gefehlt in diesen Zeiten. Jürgen König hat die Debatte um Parlamentspoesie in lebendiger Sprache ein wenig zurechtgerückt. Was kostet die Kunst? Das ist der Titel einer Gesprächsreihe hier bei Kultur heute. Und in Vorbereitung auf das folgende Interview habe ich gelernt, dass es nicht unüblich ist, Künstlerinnen und Künstlern nichts zu zahlen, wenn sie ihre Bilder oder Skulpturen für eine Ausstellung zur Verfügung stellen. Das zu ändern hat sich die Künstlerin Lisa Bergmann vorgenommen. Sie hat Bildhauerei, Fotografie und Medienkunst studiert. Ihre Arbeiten wurden unter anderem auf dem Dogfest München, im ZKM in Karlsruhe, im Fotomuseum Winterthur und im Badischen Kunstverein gezeigt. Und seit Jahren setzt sich Lisa Bergmann ein für Empowerment und Gleichberechtigung in der Kunst. Ja, wenn es nicht üblich ist, Künstlern, deren Werke man ausstellt, etwas zu zahlen, dann ist die Antwort auf unsere Frage, was kostet die Kunst, in diesem Fall nichts. Ist das richtig?
Das ist tatsächlich richtig. Also der Aufwand, künstlerische Werke in der Ausstellung zu zeigen, ist ausgesprochen hoch. Da fließt sehr viel Arbeit im Hintergrund hinein von Seiten der KünstlerInnen. Tatsächlich ist es in Deutschland Status quo, dafür aber keine Entlohnung zu leisten. Also Ausstellungshäuser, VeranstalterInnen leisten gewohnheitsmäßig dafür keine Aufwandsentschädigung und vor allem keine Vergütung.
Kein Musiker, keine Schauspielerin würde ohne Bezahlung auftreten. Ob die Höhe des Honorars immer angemessen ist, das sei dahingestellt. Aber Künstler sollen ihre Werke unentgeltlich zur Verfügung stellen. Woher kommt dieses Ungleichgewicht?
Das ist tatsächlich sehr schwer zu erklären. Das ist ein Umgang, der sich eingebürgert hat, also der ganz, ganz tief in Gewohnheiten von AusstellungsmacherInnen steckt. Es ist allerdings so, dass KünstlerInnen auch schon seit über 50 Jahren sich dagegen zur Wehr setzen und fordern, dass diese Bedingungen endlich geändert gehören, dass diese Gerechtigkeitslücke endlich geschlossen werden muss. 50 Jahre Kampf hat nicht viel erreicht. Es ist gerade aktuell wieder ganz neu im Gespräch und es ist neue Energie auch dahinter in dieser Diskussion. Es ist aber nach wie vor schwer, den Menschen, den Verantwortlichen klarzumachen, dass dafür auch gezahlt werden muss.
Was Sie fordern, ist ja eine sogenannte Ausstellungsvergütung. Frau Bergmann, wie sollte die Ihrer Meinung nach aussehen?
Da gibt es verschiedene Modelle und Künstlerverbände haben in den vergangenen Jahren verschiedene Leitlinien dazu entwickelt. Beispielsweise das Modell in Berlin, das dort tatsächlich auch schon erfolgreich umgesetzt wurde, das von Pauschalbeträgen ausgeht, die sich daran orientieren, ob es sich hier um Einzelausstellungen handelt oder um Gruppenausstellungen. Und je nachdem wäre bei einer Einzelausstellung dann der Höchstsatz 1.500 Euro. Das ist aber ein Betrag, der schon vor einigen Jahren eingeführt wurde. Aber auch diese 1.500 Euro decken in keinster Weise ab, welchen Arbeitsaufwand man da leistet als Künstler.
Ganz kurz, ob ich das richtig verstanden habe. Ein Künstler, eine Künstlerin, die für eine Ausstellung angefragt wird, ausschließlich mit ihren oder seinen Werken, bekommt für diese Ausstellung und für jahrelange Arbeit den Höchstsatz von 1.500 Euro, wenn es gut läuft.
Ganz genau. Also 1.500 Euro, das ist ein Pauschalbetrag, der dort verhandelt wurde und der schwer erkämpft wurde. Und das ist einfach viel zu gering, wenn man dann sieht, für eine Gruppenausstellung erhalten Künstler. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Zahl ist. Ich fürchte, es sind 300 Euro, die man dann in einer Gruppenausstellung erhält, für die man oft auch ähnlichen Aufwand hatte. Und das ist sowas wie eine Tagespauschale in anderen Berufssparten.
Was muss denn politisch passieren, dass es tatsächlich zu etwas wie einer Ausstellungsvergütung kommt? Und wie realistisch ist das?
2005 waren wir kurz davor, tatsächlich die Verpflichtung der Vergütung urheberischer Leistungen einzubringen als Gesetzesvorschlag und durch den damals die nicht zustande kommende Regierung bzw. Den Regierungswechsel ist dieses Thema dann wieder in Vergessenheit geraten oder hatte eben von Seiten der Regierungsparteien keine Befürwortung. Aktuell wäre das immer noch Wunsch vieler Berufsverbände, das eben über das Urheberrechtsgesetz zu regeln, weil wir sehen, dass wir eine gesetzliche Verpflichtung brauchen und auch Kontrollfunktionen, die dann kontrollieren, dass Institutionen tatsächlich diese Gelder auch an die Künstler weitergeben und eben nicht als versteckte Erhöhung ihrer Produktionsmittel verwenden. Und daran scheitert es oft, dass eben die Gelder für die Vergütungen, die sind, an denen als allererstes gespart wird, beziehungsweise die dann ausgezahlt würden, wenn noch am Ende irgendetwas übrig bleibt. Was es aber braucht, ist tatsächlich eine gesetzliche, umfassende bundesweite Verpflichtung.
Aber die zu erkämpfen, da müssen natürlich Künstlerinnen und Künstler auch an einem Strang ziehen. Ist es überhaupt möglich, diese sehr große und natürlich auch sehr diverse Gruppe von Menschen dazu zu bringen, sich zusammenzuschließen und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen?
Also das stimmt. Man kann sagen, dass das möglicherweise in der Vergangenheit ein Grund war, dass KünstlerInnen, aber eben auch, weil sie in so prekären Verhältnissen leben, eben auch sehr wenig Zeit bleibt, sich dann noch ehrenamtlich in einem Berufsverband zu engagieren oder sich politisch unentgeltlich zu engagieren, wenn man neben dem Beruf, den man gelernt hat, studiert hat, sich einfach professionell ausgebildet hat, noch einen anderen Job braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und sich dann aber noch in einer dritten Aktivität einzusetzen für bessere Arbeitsbedingungen, ist natürlich wahnsinnig viel verlangt. Also das kostet einfach viel Zeit. Mittlerweile ist es so, auch durch die Entwicklung, gerade in den letzten 2 Jahren, merkt man da ein ganz, ganz starkes Aufwachen auch der jüngeren Generation und einfach einen größeren Zusammenhalt, weil es einfach gar nicht anders geht momentan. Und auch, und das ist das Schöne daran, auch immer wieder KünstlerInnen im Gespräch sind mit Institutionen, die ja auch oft sehr gering ausgestattet sind. Und wir sehen, wir müssen uns da einfach zusammenschließen.
Ganz genau, da hört man schon die Kunstvereine jammern. Wer soll das bezahlen? Welches Echo auf Ihre Ideen, auf Ihre Pläne haben Sie denn aus den Institutionen schon bekommen?
Wir hören von einigen, dass es nötig ist, dass sie das einsehen, dass da dann nicht bei allen. Allerdings kriegt man dann eben auch oft zu hören, naja, aber wie sollen wir das zahlen? Die Reinigungskräfte kosten doch so viel. Man möchte nicht auf die Reinigung des Raumes verzichten, aber auf die Bezahlung derjenigen, um die es eigentlich geht, da ist es üblich und vielleicht einfach Gepflogenheit, das zu tun. Und das entmutigt einfach auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen.
Wenn man ganz zynisch sein möchte, dann könnte man also sagen, für die Reinigung der Räume, in denen ihre Kunst ausgestellt wird, bekämen Künstler mehr Geld als für ihre Kunst selbst. Lisa Bergmann war das, selbst Künstlerin und Aktivistin für eine gerechte Bezahlung in der Kunstwelt. Dieses Gespräch ist Teil einer ganzen Reihe zum Thema Was kostet die Kunst? Und die können Sie nachhören in der DLF-Audiothek. Der folgende Künstler hat schon einige wichtige Preise und Stipendien erringen können. Chris Bierl, seine Kunst beschreibt er als eine Erforschung der Beziehung zwischen Mensch und Natur, eine Erforschung des Konzepts einer seelenvollen Welt. Kunst und ihr kreativer Prozess sollten für ihn sinnliche und ästhetische Erfahrungen zugleich sein. Und das sind sie auch für die Betrachter derselben. Werke an der Schnittstelle zwischen Natur und Kunst. Und sie ist derzeit im Kallmann-Museum in Ismaningen zu sehen. Julian Ignatowitsch war dort.
Auge in Auge mit einer Gottesanbeterin. Zuerst muss Mann, Frau diese aber entdecken. Im dritten Ausstellungsraum hängen 6 großformatige, monochrome Bilder in erdigen Farben. Darauf sitzt frei je eines dieser regungslosen Insekten, auch Mantiden genannt. Sie bewegen sich kaum und passen sich farblich ihrer Umgebung an, sind braun, grün, beige. Wer ganz nah herangeht, kann die blassen Facettenaugen und die gezackten Fangbeine der Tiere erkennen.
Die Gottesanbeterin, ein Lauerjäger, das heißt, sie bewegt sich nicht sehr viel. Wenn ihr die klimatischen Bedingungen gefallen und wenn sie genug Futter hat, dann bleibt sie, wo sie ist. Und insofern war sie ein guter Repräsentant für meine allgemeine Faszination für Natur und Tier.
Sagt der Berliner Künstler Chris Bierl, der in seinen Werken schon länger mit echten Lebewesen arbeitet.
2012 gab es zum ersten Mal eine Arbeit, wo ich eine Möglichkeit gesucht habe, ein Lebewesen in eine Installation zu integrieren, die ein guter Repräsentant sein könnte für ein Wesen, das schon zum Zeitalter fossiler Vegetationen irgendwie gelebt haben könnte. Und die Gottesanbeterin, das war dann eher so ein Prozess der Recherche, weil ich ein Wesen gebraucht habe, mit dem man arbeiten kann.
Eine Recherche, die den Künstler bis nach Japan führte. Denn was auch erst auf den zweiten Blick klar wird, die monochromen Bilder, Teil von Bierls Anime-Serie und nach geografischen Koordinaten benannt, sind aus Gestein angefertigt. Gestein, das der Künstler auf seinen Vulkanwanderungen entdeckt und teilweise selbst mit nach Deutschland gebracht hat. Gesiebt und geschmolzen hat es den Weg auf große Holztafeln gefunden. In einer leicht rauen, aber dünnen Oberflächenstruktur hängen die monochromen Bilder nun hier im Museum und sind gleichzeitig Lebensraum der Gottesanbeterinnen. Mutual Adaption, der Ausstellungstitel, meint genau dieses Wechselspiel.
Auf der einen Seite, wie wir die Landschaft prägen und umgekehrt, wie die Landschaft, egal wie sie geartet sein mag, auch den Menschen prägt.
Bierls Arbeiten kreisen alle um solche Anpassungsprozesse zwischen Mensch und Tier, Tier und Landschaft, Landschaft und Mensch. Wobei der Mensch, Stichwort Anthropozän, die Anpassung natürlich allzu oft nach seinen Maßstäben definiert und sich seiner Umwelt bemächtigt. Zum Beispiel im Kupferbergwerk der russischen Stadt Karabasch, die nach Angaben der UNESCO zu den am stärksten verschmutzten Städten der Welt gehört. Auch hier hat Bierl eine seiner zahlreichen Wanderungen gemacht. Er hat fotografiert und natürlich Materialien, zum Beispiel Gestein, gesammelt. Aus dem Schwarzen Meer hat er ein Fläschchen Wasser mitgebracht und setzt dieses in Verbindung mit dem dortigen Erdgas- und Ölabbau und Handel. In einer Installation schwimmt das Öl in einem kleinen Holzkasten, es durchtränkt das Gefieder toter Vögel daneben und ist nicht zu überriechen. Erst im vergangenen Jahr kam es im Schwarzen Meer wieder zu einer großen Ölkatastrophe. Bierl behandelt die Themen unserer Zeit, meint Museumsdirektor Rasmus Kleine.
Themen wie eben Umweltzerstörung, Raubbau an der Natur, letztlich auch ja, so eine Form von Augenverschließen vor dem, was vielleicht eigentlich notwendig wäre, ohne dass er jetzt eben mit dem Finger direkt drauf zeigt und sagt, so ist das und wir Menschen sind schlecht oder das müssten wir ändern.
Biers Kunst ist nicht belehrend, lamoyant oder aufwieglerisch, sondern minimalistisch klar, fast schon kühl. Allerdings auch immer mit Momenten versehen, in denen man aufschreckt, wie im Fall des Öls, der toten Vögel oder der Gottesanbeterinnen. Eine Kunst mit Eigenleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das bedeutet natürlich auch eine extra Herausforderung für das Museum.
Weil einfach ein personeller Aufwand dahinter steht, die Tiere zu betreuen. Tierschutz ist das eine, da ist es eben tatsächlich so, es sind Insekten und Insekten fallen erstmal nicht unter den Tierschutz. Also da sind diese wunderbaren, edlen Gottesanbeterinnen nichts anderes als eine Eintagsfliege, wenn man es jetzt einfach mal rechtlich betrachtet. Und der andere Punkt zu sagen, irgendwie Sicherheitsbedenken, also klar hatte ich die am Anfang und dachte auch so, hoppla, was erwartet uns da, Insekten ins Museum zu bringen?
Man hat sich angepasst, kennengelernt und das muss auch der Besucher tun, Mutual Adaption eben.
Natur und Kunst derzeit zu sehen im Kallmann-Museum in Ismaningen. Und was kostet die Kunst? Das fragen wir heute auch in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Kunst kostet 310 Millionen Dollar, aber das ist eigentlich nur ein Schätzpreis für das wohl einzige Deckenfresko Caravaggios. Auf rund 3x2 Metern hielt der Maler eine mythologische Szene mit Jupiter, Neptun und Pluto fest, und zwar in einer Villa in Rom, die 400 Jahre im Besitz der Familie Ludovisi war. Diese Villa soll nun verkauft werden. Das Startgebot liegt bei 353 Millionen Dollar. Das Caravaggio-Fresko ist sicher das Highlight. Weitere Fresken gibt es von Guercino oder Domenichino. Zum Inventar gehören außerdem Briefe des in der Französischen Revolution guillotinierten Königspaars Marie Antoinette und Ludwig XVI. Und der Garten wurde von André Le Nôtre angelegt, der auch den Park in Versailles gestaltet hat. Eine logische Folge also, dass das Anwesen als Kulturgut eingestuft wurde und theoretisch der italienische Staat das Vorkaufsrecht hat. Daran erinnert wird er mehr oder weniger sanft auch von einer Petition mit bislang etwa 35.000 Unterschriften. Die Unterzeichner wollen vor allem, dass der öffentliche Zugang zur Ludovisi-Villa erhalten bleibt. Die Regierung in Italien will sich bislang nicht zu einem möglichen Kauf äußern. Der französische Regisseur Jean-Jacques Benex ist tot. Benex gilt als einer der wichtigsten Regisseure für das französische Kino der 1980er Jahre, dessen Ästhetik er mit Filmen wie Diva oder Betty Blue prägte. Eine schillernde, erotisch aufgeladene Road-Movie-Haftigkeit, die vor allem Betty Blue Kultstatus bescherte. Er selbst sagte im französischen Fernsehen über den Film:
C'est une histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour. Il y avait quelque chose de la modernité de notre époque, puis en même temps, il y avait quelque chose qui a été, c'était Roméo et Juliette. C'est une histoire qui se finissait mal, mais en même temps, il vaut mieux que ça finisse mal plutôt que de vivre une vie médiocre.
Es ist eine große Liebesgeschichte, sagte Benex. Die Geschichte ist einerseits modern, andererseits so zeitlos wie Romeo und Julia. Es geht nicht gut aus, aber der Protagonist nimmt das lieber in Kauf als ein mittelmäßiges Leben. In den letzten 20 Jahren hat Benex keine Filme mehr gedreht, stattdessen an seinen Memoiren geschrieben. Er starb am Donnerstag im Alter von 75 Jahren. Das waren die Kulturmeldungen.
Durchseuchung und oder Impfpflicht. Zur aktuellen Corona-Entwicklung informieren wir Sie gleich nach den Nachrichten hier in den Informationen am Abend. Und da geht es unter anderem auch um Italien. Ein Mitte-Rechts-Bündnis will Berlusconi zum Staatschef machen. Unsere Beiträge, die finden Sie online und auch in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Die empfehle ich Ihnen. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.